Es ist Donnerstag, der 21. Juli, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Ab dieser Woche blicken wir wieder in die Wochenzeitung Surdeutsche Ausgabe, die wieder prall gefüllt ist mit aktuellen und interessanten Themen per Telefon. Zugeschaltet ist gleich Chefredakteur Uwe Scheele. Und live zu Gast im Studio ist Dr. Gabriel Grabowski. Als Lungenfacharzt bietet er seit Mai dieses Jahres Sprechstunden in La Cala de Mijas in der Praxis von Lorenzo da Silva an. Wie er als Kind von Argentinien nach Deutschland kam und welche Behandlungsmöglichkeiten er für Schlafapnoe und chronische Bronchitis hat, wird er mir in dieser Stunde erzählen. Eine Sendung, bei der Sie das dranbleiben, lohnt am Mikrofon bis 17 Uhr. Dietmar Förster. Glasperlenspiel und SOS im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Die Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe ist auch im Sommer ein wichtiger Wegbegleiter mit allen wichtigen News aus der Region und aus Spanien. Und Chefredakteur Uwe Scheele ist zurück aus dem Urlaub, um mit uns über das aktuelle Blatt zu sprechen, das seit heute im Verkauf ist. Hallo und willkommen zurück, Uwe.
Hallo Dietmar. Schönen guten Tag.
Ja, Uwe, zurück am Arbeitsplatz musst du dich sogenannten harten Themen sogleich wieder widmen, ne? Zu denen zweifellos auch der Waldbrand in Mijas gehört, ne? Der sich auch auf Alaurín de la Torre und Alaurín el Grande ausgedehnt hat. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, ne? Der Schaden aber immens und die Angst, dass es wieder irgendwo brennt, bleibt, oder?
Natürlich, es kann jederzeit wieder losgehen. Also an der Stelle hoffentlich nicht, denn da sind auch noch immer Einsatzkräfte vor Ort, zwar mittlerweile nicht mehr so viel, aber es ist, wie du schon sagtest, auch alles unter Kontrolle. Nach 3 Tagen konnte der Brand eingedämmt werden, zum Glück sehr schnell, weil dann auch die Wetterverhältnisse umschlugen und besser wurden, also nicht so ein starker Wind mehr, nicht so hohe Temperaturen, und das hat dazu beigetragen. Da ging es nochmal relativ glimpflich aus, kann man sagen. Knapp 2000 Hektar sind verbrannt, davon natürlich ein großer Teil Waldfläche und wieder natürlich die Sierra de Mijas betroffen, die schon zweimal von schweren Waldbränden, das letzte Mal vor 10 Jahren, heimgesucht worden ist. Aber wenn man sich in Spanien umguckt oder in ganz Europa eigentlich,
brennen überall die Wälder, ne? Ja.
Ziemlich verheerend. Ich habe das auf meiner Rückreise auch mitbekommen. In Südfrankreich, südlich von Bordeaux, brennt es ja im Moment gerade auch lichterloh. Mhm. Und man merkte das auch, also man bekam das auch auf der Autobahn mit. Es wurde plötzlich ganz dunkel da am Himmel und die Rauchwolken zogen da drüber, obwohl das wirklich nicht neben der Autobahn war, es war weit weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht, ist jedenfalls mehrere Tage vollkommen außer Kontrolle gewesen, das Feuer. Riesige Flächen verbrannt. Aber auch in Spanien, da habe ich es zum Glück nicht direkt mitbekommen, aber auch in Spanien gibt es natürlich Dutzende von Waldbränden, ganz schlimme Brände, also die wesentlich schlimmer noch sind als das, was wir hier an der Costa del Sol erlebt haben, in Zamora zum Beispiel, in Aragon, in Katalonien, in Galicien, praktisch an jeder Stelle in Spanien mehr oder weniger. Und teilweise wirklich ganz, ganz schlimme Brände. Es sind insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel, 160.000 Hektar sind, glaube ich, schon verbrannt, oder es werden jeden Tag mehr. Man kann es kaum noch fassen. Ja. Es sind über 10.000 Menschen evakuiert worden zwischenzeitlich aus ihren Dörfern. Ja. Manche Häuser sind auch verbrannt, auch Fahrzeuge sind verbrannt. Es hat auch Tote schon gegeben. Mhm. Ein Feuerwehrmann, ein Schafhirte ist auch verbrannt zusammen mit seiner Herde. Also wirklich ganz, ganz schlimm in Zamora. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr tragisch und wir sehen hier wirklich die Auswirkungen der Klimakatastrophe, kann man sagen.
Ne? Und es ist auch immer wieder erstaunlich, ne, wie schnell sich so ein Feuer ausbreiten kann. Ne? Ich habe den Ausbruch des Feuers in Mijas ja live miterlebt. Ne? Von mir aus, von der Terrasse in La Marina, konnte ich da rüber gucken. Ne? Dachte zuerst, da kokelt einer irgendwie seinen Grünschnitt im Garten irgendwie ab oder sowas. Ne? Aber das ging dann über den ganzen Berg drüber. Ne? Und dann würde ich dann zwei Nächte lang war es immer so eine riesen Flammenhölle, ne,
zu sehen. Geschwindigkeiten von bis zu 50 Meter pro Minute erreicht dieses Feuer. Das ist ja wahnsinnig schnell. Und wo du gerade sagtest, Gartenabfälle abkuckeln, das sollte man natürlich tunlichst unterlassen. Alles, was mit Brennen jetzt in der Natur zu tun hat und auch, was weiß ich, Grillen und so, sollte man, und ist auch verboten im Übrigen, und ist grob fahrlässig und wird auch entsprechend geahndet natürlich. Und man muss wissen, über 90% aller Brände sind nicht natürlichen Ursprungs, sondern sind durch Brandstiftung oder grobe Fahrlässigkeit ausgelöst worden. Ja. So auch der Brand hier in der Sierra de Mijas wieder. Man hat den oder die Täter noch nicht, aber man ermittelt da weiter.
Man kann davon ausgehen, dass dass der
Brand gelegt wurde. Ganz möglicherweise sogar Brandstiftung, denn es ist gegen Abend entstanden und ich glaube auch an mehreren Stellen und das deutet ganz klar darauf hin, dass es um Brandstiftung handelt und das ist wirklich unglaublich sowas. Also das, für mich ist es versuchter Mord. Sowas und als solches soll es auch verurteilt werden.
Lass uns mal kurz meinen Studiogast Dr. Gabriel Grabowski fragen. Sie wohnen ja auch in Mijas, ne? In Riviera. Ne? Haben Sie das auch mitbekommen mit dem Brand? Ne? Und hat man das auch bis zu Ihnen dann gesehen?
Also man hat es tatsächlich gesehen. Es war also, wenn man an der Costa war und dann Richtung zu den Bergen geschaut hat, gab es also schon so, dass man tatsächlich die Brände und die Rauchentwicklung absolut gesehen hat.
Genau, und der Himmel hat auch dann die Rauchschwaden haben den Himmel richtig verdunkelt, ne? Ja. Durch eine ganze Zeit lang, ne? Genau, Uwe, in die Schlagzeilen ist die Costa del Sol auch gekommen, ne? Oder genauer gesagt Marbella, wegen einer Schießerei im Opium Beach Club, ne? Es gab da Verletzte, Festnahmen und sogar einen prominenten Gast an diesem Abend, der aber nicht an der Schießerei beteiligt war.
Wäre schlimm. Der ehemalige Funny Beach, der jetzt Opium Beach Club heißt, vor den Toren von Marbella, da hat sich das ereignet und der prominente Gast war der Neffe des Königs, des spanischen Königs. Felipe Juan Froilán heißt er, der Sohn von Infantin Elena, der da seinen 24. Geburtstag feierte, hatte mit dieser Schießerei, wie du ganz richtig gesagt, nichts zu tun, ist genauso überrascht worden und genauso dann hat fluchtartig das Lokal verlassen mit seinen Freunden. Es ist offenbar so gewesen, dass da jemand, das hat Probleme gegeben, es hat Ärger gegeben, eine Streiterei, ein Mann ist des Lokals verwiesen worden, kurze Zeit darauf mit einem Messer wieder reingekommen, hat dann einen anderen Mann angegriffen und der hat dann sofort eine Waffe gezogen und um sich geschossen. Das ist natürlich unglaublich, wenn man sich das überlegt, dass Leute mit großen Messern, mit Waffen, Schusswaffen, da Zugang in die Disco bekommen, dass da nicht mehr kontrolliert wird. Und es war halt zu einer Zeit, wo diese Disco brechend voll war, es war ein bekannter DJ da vor Ort. Und es ist einfach da geschossen worden und es sind 4 Leute Schussverletzungen eingeliefert worden, die teilweise, glaube ich, auch gar nichts damit zu tun gehabt haben.
Ja, aber einer, der, glaube ich, auf der Intensivstation war, als rausgekommen ist, ist dann direkt irgendwie dann zum
verhaftet
worden.
Worden,
ne? Genau, und genau, da wird jetzt dann ermittelt, was da oder wer da der Initiator dieser ganzen
natürlich,
Geschichte
war. Natürlich, zwei Verletzte sind natürlich an der Tat beteiligt gewesen. Mhm. Der eine hat eben Stichverletzungen durch Messerverletzungen eben und der andere hat Schussverletzungen offenbar davongetragen. Mhm. Aber es sind dann eben noch drei andere Personen, die möglicherweise unbeteiligt waren. Und einfach da daneben standen, kann man sagen, oder zur falschen Zeit am falschen Ort standen.
Schlimm, dass Marbella immer wieder durch solche Sachen irgendwie dann in Negativschlagzeilen kommt, ne? Also das ist wird dann auch immer wieder sehr aufgebauscht, ne? Und wie gesagt, ich bin gestern vorbeigefahren, standen irgendwie drei oder vier Übertragungswagen, ne, der großen Fernsehsender, ne? Und haben dann natürlich dann darüber berichtet, ne? Übrigens, Königin Sophia war ja gestern bei dem Konzert von Beethoven 9, ne? Eigentlich war ja geplant, dass einer ihrer Enkel, ich glaube Fräulein sogar war vorgesehen, sie begleitet, ne? Aber ich glaube, sie haben ihn dann ein bisschen aus dem Schussfeld genommen, ne? Um da nicht irgendwie jetzt ihn dann irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Dann,
im
ne?
wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schussfeld genommen, ja, kann man so sagen, ja.
Ja. Genau. Okay, Uwe, gute Nachrichten gibt es jetzt auch in Bezug auf den Stadionneubau in Marbella. Ne? Da wurde nämlich jetzt das Siegerprojekt der öffentlichen Ausschreibung bekannt gegeben.
Genau, es wurde vorgestellt, es wurde aber noch nicht gesagt, wie das Ganze finanziert werden soll, denn das kostet eine ganze Menge Geld, ich glaube 15 Millionen oder was ist vorgesehen an Investitionen. Die Bürgermeisterin wurde darauf angesprochen, konnte aber noch nicht sagen, wer das Ganze nun finanzieren soll. Es ist ein tolles Projekt. Natürlich eine schöne Projektskizze erstmal, die wir auch abgebildet haben bei uns in der Zeitung. Aber jetzt kommt es darauf an, dass es tatsächlich umgesetzt wird und dass vor allem auch dann die Investitionen fließen dafür.
Mhm. Frage an Gabriel Grabowski. Ne? Eine Stadt wie Marbella sollte eigentlich schon ein richtiges Stadion bekommen. Ne? Also haben Sie mal das alte Stadion gesehen? Oder?
Ich habe das alte Stadion noch nicht gesehen, aber ich denke, eine Stadt wie Marbella verdient es.
Auf jeden Fall. Ne? Uwe, wie es der Zufall so will, übernimmt das Architekturbüro Huete Arquitectos auch den Wiederaufbau des Einkaufs- und Freizeitzentrums Laguna Village, ne, in Estepona. Und
genau,
da Laguna Village. Am Freitag die Grundsteinlegung.
Genau, Laguna Village ist ja im Sommer vor 2 Jahren praktisch vollkommen abgebrannt. Es war ja auch so ein
auch mitten im Sommer, ne?
Auch im August. Genau, mitten im Sommer, August 2020. Mhm. Es war ja so ein Holz-Bambus-Konstrukt, sehr schön gebaut eigentlich. Mhm. Aber damals wütete auch ein Waldbrand, der sich ausweitete dann bis zur Küste, der also über die Autobahn oder die Schnellstraße drüber schlug sogar. Ja. Das Laguna Village ist ja direkt vorne am Strand, praktisch in der Nähe von vom Kempinski-Hotel. Und ist praktisch komplett niedergebrannt. Zum Glück ist also kein Personenschaden da entstanden, obwohl da einige Angestellte gleich versucht haben zu löschen, was fast unmöglich war. Und jetzt ist man dabei, das wieder aufzubauen. Das Architekturbüro aus Marbella, du sagtest es gerade, das auch den Zuschlag für das Sportstadion bekommen hat, ist nun auch mitbeteiligt zusammen mit der Pacha-Gruppe. Pacha ist ja bekannt.
Bekannte Disco auf
Disco,
Ibiza zum Beispiel.
Aber in der Unterhaltungsindustrie kann man sagen, generell haben auch ein paar Hotels, nicht nur in Balearen, aber ursprünglich von den Balearen, genau, Pacha, die Disco in Ibiza ist natürlich ganz bekannt, aber mittlerweile auf den ganzen Balearen und nicht nur da, es gibt auch in München Ableger von Pacha. Und ja, jetzt kommen sie eben auch nach Estepona.
Genau, also großer Beachclub, auch mit viel Gastronomie und so weiter. Und es soll also einer der größten Komplexe Europas werden. Ne? Und da will man sich auf jeden Fall nochmal übertreffen dann, ne? Mit dem Vorgänger.
Man darf
Zentrum,
gespannt
ne?
sein, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Gut, dann habe ich gesehen, ihr habt auch noch Impressionen von der großen Gala des Rotary Club Marbella, die am Sonntag stattfand. Viele Gäste, fast alles wie früher. Und in der gleichen einzigartigen Location findet dieses Jahr am 6. August ja auch die Krebsgala statt, ne? In der Finca La Concepción, ne? Unterhalb des Stausees von La Concepción in Istan.
Mhm. Genau, die Saison der Sommergalas hat also praktisch begonnen. Wir haben ja schon häufiger darüber berichtet, auch die Lions, die deutschsprachigen Lions hatten ja schon ein Sommerfest gefeiert, natürlich in kleinerem Rahmen. Das ist jetzt vom Rotary Club schon eher eine richtige Gala gewesen und von der Krebsstiftung, die du gerade ansprachst, natürlich auch. Wobei, ich glaube, es kommt nicht an das Niveau von vor 10, 15 Jahren in Marbella heran, wo es also praktisch jedes Wochenende eine große Gala gab. weil einfach nicht mehr das Bedürfnis da ist, sich so zu zeigen, zu solchen Galas hinzugehen. Ja. Ich glaube, die Zeit der großen Galas ist vorbei eigentlich für Marbella.
Ja, und viele haben vielleicht auch noch Angst wegen Corona oder sowas.
Das ne? kommt natürlich jetzt dazu.
Großen
das
Veranstaltungen noch meiden.
Kann schon sein. Ja. Obwohl, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass die großen Veranstaltungen da in Nagueles, im Steinbruch stattfinden, Starlight, wo ja jeden Abend praktisch Tausende von Menschen zusammenkommen. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein ausschlaggebender Grund ist, dass es nicht mehr so läuft mit den Galas.
Auf jeden Fall. Marbella zeigt sich trotzdem aktiv und es ist einiges los. Ne? Und ich denke auch, die nächsten Tage wird einiges passieren. Was passieren wird, wenn wir wieder erfahren in Süddeutsche Ausgabe, dann nächste Woche. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder bereit warst für das Gespräch, dass du wieder mit dabei bist bei uns in der Sendung und sag Tschüss bis nächsten Donnerstag.
Und eine kleine Erinnerung noch, wer es noch nicht bekommen hat, unser Freizeitmagazin Unterwegs gibt es immer noch. Am Kiosk zusammen mit der Süddeutschen Ausgabe für nur 50 Cent. 2 Wochen lang noch, also deswegen weise ich nochmal darauf hin, wer es noch nicht hat, sollte am Kiosk nochmal nachfragen.
Okay, also wissen wir das auch. Und wie gesagt, dann weiter geht's nach ein bisschen Musik eines bekannten Künstlers. Bin gespannt, ob er den kennt, ne? Mit Dr. Gabriel Grabowski, dem neuen Lungenfacharzt hier an der Costa del Sol. Tschüss, Uwe, danke schön.
Tschüss.
Immer Hand in Hand. Das Licht, das für uns schien, war plötzlich einfach ausgebrannt. Was bin ich dir noch fern? Seit Wochen höre ich nichts von dir. Ich gehe auf und ab, das lief verkehrt. Tausend Fragen, tausend Zweifel und ein tiefer Stich ins Herz. Was, bitte was, bitte was, sag mir, was hab ich falsch gemacht? Hab tausendmal nachgedacht, doch kannst mir nicht erklären. Was, bitte was, bitte was, hast du dir nur dabei? Schrieben Träume in den Sand. Du nahmst mich in den Arm und hältst mich unter Sternen warm. Wir schwammen nachts im Meer und liebten bis zum Morgengrauen. Das Glück war uns so nah und so vertraut. Und jetzt quälen mich diese Fragen, such die Antwort für mein Herz. Was, bitte was, bitte was, sag mir, was hab ich da? Sag mir, was hab ich falsch gemacht?
Was, bitte was, von... Semino Rossi im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Ein deutscher Lungenfacharzt hat an der Costa del Sol noch gefehlt. Doch auch dieser Mangel ist mittlerweile behoben, denn Dr. Gabriel Grabowski aus Nürnberg bietet seit Mai dieses Jahres im 14-Tage-Rhythmus Sprechstunden in der Praxis von Dr. Victor Lorenzo da Silva an. Das Angebot hat sich schnell herumgesprochen, vor allem weil der Mediziner gute Lösungen für Patienten mit Schlafapnoe, chronischer Bronchitis oder Post-Covid-Syndromen hat. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Dr. Gabriel Grabowski.
Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Zur Erklärung nochmal, Semino Rossi ist einer der bekanntesten Argentinier in Deutschland, ne? Also ging an ihn vorbei, oder?
Ging irgendwie an mir vorbei.
Okay, ja. Da muss einem aber Schlager auch wirklich gefallen, ne? Um Semino Rossi zu hören, ja. Gabriel, ne, mit Betonung auf dem hinteren Vokal, richtig, weil sie Argentinier sind, aus Buenos Aires, glaube ich, ne?
Genau, aus Buenos Aires.
Und erst mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen sind, ne? Und der Nachname Grabowski, der stammt von den polnischen Großeltern, oder?
Genau, das ist eine polnische Abstammung. Meine Großeltern sind damals von Polen nach Argentinien geflüchtet sozusagen.
Vom NS-Regime dann, wahrscheinlich, ne?
Ja, vorher noch. Ja, und noch. Dann sind meine Eltern eben beide auch schon in Argentinien geboren, sind aber eben beide Sänger.
Okay.
Und daher waren wir sehr viel dann in Europa unterwegs, mit hin und her.
Mhm.
Und als ich etwa so 10 bis 11 war, sind wir dann nach Deutschland und da sind wir dann auch geblieben. So kam das.
Jetzt haben wir gerade Semino Rossi gehört, ne? Haben die auch so in der Art was gesungen oder was
Nein,
war der ihr Genre?
Nein, Opern- und Konzertsänger.
Ach so, okay, also richtig klassisch.
Ja, und je nachdem, wo man ein Engagement hatte, war man eben für ein paar Monate an einem Ort und dann wieder zurück nach Argentinien. Und
deshalb war das in irgendeinem Opernhaus wahrscheinlich engagiert oder sowas, ne? Oder?
Genau.
Ja. Ah, okay, ja. Interessant. Ja. Wie gesagt, sie sind dann vorher schon viel gereist, ne? Also mit den Kind mit den Eltern immer mitgegangen oder was? Ne?
Genau.
Dann wahrscheinlich auch andere Kindergärten und Schulen besucht dann in anderen Ländern, oder?
Ja, das war in verschiedenen Ländern, verschiedene Schulen und hatte zwar eben den Nachteil, dass man nicht großartig Freunde machen konnte, weil man schnell weg war, hatte aber den Vorteil, dass man relativ schnell als Kind die 9 Sprachen gelernt hat.
Wow.
In dem Moment schwierig, aber jetzt im Nachhinein natürlich eine gute Sache.
Okay, also fangen wir mal an. Spanisch wahrscheinlich als Muttersprache, ne, oder?
Ja.
Dann, was war die zweite Sprache, die Sie gelernt haben?
Die zweite Sprache, die ich gelernt habe, war Französisch.
Okay.
Das war in Frankreich, also in Paris und dann in der französischen Schweiz.
Okay.
Und dann Englisch natürlich sowieso
die
noch
Weltsprache,
dazu.
Klar.
Und dann kam ich nach Deutschland und habe einigermaßen noch Deutsch gelernt.
Ja. Okay, ja gut, und da kommt man ja ganz gut durch, glaube ich, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall.
Natürlich auch gerade hier im Bereich, also Sprachen, die eben hier auch gut gebraucht werden können, gerade im fachlichen Bereich.
Genau, also die Base war dann aber auf jeden Fall immer trotzdem Buenos Aires, ne? Aber es konnte dann auch mal vorkommen, dass wir dann nur ein paar Monate irgendwie dann zu Hause,
genau,
in Anführungszeichen.
Das war immer eine kurze Zeit und dann wieder zurück irgendwo hin, wo die Eltern gerade wieder ein Engagement hatten.
Okay, okay. Wie gesagt, Sie sind dann in Deutschland gelandet sozusagen, ne? Dort zur Schule gegangen, ne? Wahrscheinlich dann in der, weiß ich nicht, war das dann schon in der Realschule oder Gymnasium? Oder?
Das war noch Realschulbereich
und
dann ins Gymnasium, ja.
Okay, und dann gleich direkt danach Studium oder erstmal Weltreise? Oder,
ich war tatsächlich ein wenig unterwegs natürlich in Südamerika.
Dann nochmal zurück in die Heimat sozusagen, ne? Um sich da auch die Nachbarländer anzuschauen.
Genau. Okay. Chile und dann Brasilien auch ein bisschen. Und dann kam ich aber zurück und habe dann mit dem Studium begonnen.
Weil Sie wussten, Studium, Medizinstudium in Deutschland ist das Beste, was es gibt, oder?
Sagen wir so, ich hatte dann schon in Deutschland Abitur gemacht. Ich denke, im Studienbereich war meine Sprache eigentlich schon für Deutschland besser, als wenn ich jetzt in Argentinien oder sonst wo begonnen hätte. Und das hat sich dann eben so ergeben. Das war damals, genau, also wie jetzt auch, schwierig einen Studienplatz zu bekommen. Allerdings hatte ich damals noch den Vorteil, ich war damals noch nur Argentinier.
Okay.
Und in Deutschland gab es 7% Ausländer, die genommen wurden fürs Studium.
Ah, und da sind Sie dann reingefallen.
Und da bin ich reingerutscht. Also den Numerus Clausus hätte ich sonst nicht gehabt.
Okay.
Aber durch diese Möglichkeit war es eben ganz gut und so kam man doch dann ins Studium rein.
Okay, und Sie haben dann angefangen, Sie sind jetzt in Nürnberg mit eigener Praxis, ne, und haben dann auch angefangen das Studium in Nürnberg?
Nein,
oder,
ich war
oder
erst war das? An der Medizinischen Hochschule in Hannover bis zum Physikum, habe dann nach Würzburg gewechselt
an der
Uni und war dann, als ich fertig war, kam ich nach Nürnberg, weil mir dort eine Stelle angeboten wurde und war erst im chirurgischen Bereich tätig und dann
in einem Krankenhaus,
im
ne?
Krankenhaus mhm, und okay. habe dann aber in die Innere weggewechselt, war auf der Intensivstation in der Gastroenterologie mhm. und habe dann bin dann in die Lungenabteilung dann rüber gewechselt nach ein paar Jahren mhm. und habe da gemerkt, Mensch, diese Lungenabteilung, dieser Bereich, der gefällt mir, der ist für okay. mich interessant mhm. und nachdem ich dann nach 6 Jahren Innere Medizin den Internisten dann hatte,
okay.
habe ich dann gesagt, okay, jetzt machst du noch zusätzlich die Zeit für die zweite Facharztausbildung zum Lungenarzt. Und
okay, und was hat Sie da genau an der Fachrichtung fasziniert?
Es sind verschiedene Sachen. Es sind viele Sachen, bei denen man wirklich sieht, dass man jemandem gut helfen kann. Also mhm. Patienten mit Asthma zum Beispiel, die sind ja häufig völlig beschwerdefrei und können aber akut ganz schwere Beschwerden haben mhm. und die kann man aber auch gut behandeln.
Okay.
Und genauso Leute, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Patienten mit Schlafapnoe sind Menschen, die über kurz oder lang sehr starke Müdigkeit haben, die gar nicht mehr so richtig am Leben zum Teil teilnehmen können. Mhm. Und das kann man gut behandeln. Und natürlich hat man in der Pneumologie auch die Patienten mit dem Lungenkrebs und da war das damals noch sehr schwierig, weil die Therapiemöglichkeiten sehr eingeschränkt waren. Das hat sich jetzt zum Glück sehr gewandelt. Wir haben also jetzt auch im Bereich der Lungenkrebstherapie sehr gute Möglichkeiten, die Menschen zu behandeln. Aber damals mhm. war es noch nicht, das war schon etwas.
Also die Überlebenschance ist heute relativ groß,
ja,
oder?
Ja, die ist jetzt sehr gut. Je nachdem okay. natürlich, mhm. welche Untereinheit der Zellen das ist, mhm. Ist es verschieden. Aber die Therapiemöglichkeit hat sich unabhängig von der Zellart dennoch insgesamt wirklich sehr, sehr gebessert.
Mhm. Im Krankenhaus gibt es ja einen relativ straffen Rhythmus, ne? Da ist man ja auch als Arzt ziemlich gefordert. Ne? Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig und möchte eine eigene Praxis eröffnen?
Also ich muss echt sagen, es gab einen ganz klaren Schnitt. Ich war 10 Jahre in der Klinik mhm. und dann war es...
Welche Klinik war das? Vielleicht haben wir ja ein paar Nürnberger
Hörer. Das war im Klinikum Nürnberg Nord. Okay. Mhm. Im Klinikum Nürnberg Nord war das eigentlich die ganze mhm. Zeit. Mhm. Und es gab so einen klaren Moment, in dem wir mal eine Chefarztvisite hatten. Und es gibt ja, wie so oft im Leben, zwei verschiedene, nicht nur einen richtigen Weg, sondern es gibt immer wieder mal verschiedene Arten, mit etwas umzugehen und einen Weg zu gehen. Und ich war damals Stationsarzt und wollte einen Patienten auf eine Art und Weise behandeln. Mhm. Und der Chef
kam zur Visite, hat sein Veto angereicht.
Und der wollte das anders haben. Mhm. Und natürlich ist klar, der Chef entscheidet, aber das war für mich so ein Bereich, in dem ich dann gesagt habe, okay, wenn ich merke, dass ich das wirklich anders machen würde und seine Entscheidung für mich nicht mehr wirklich akzeptieren mhm. kann, dann muss ich gehen.
Okay.
Und das habe ich dann so entschieden. Und habe mich dann.
Wie lange hat es dann gedauert, dann die Idee oder den Wunsch dann in die Praxis umzusetzen? Oder?
Ein halbes Jahr.
Ach so, doch relativ
das
schnell.
Ging okay. relativ mhm. zügig, ja.
Okay. Und gab es da mal schon viele Lungenfachärzte in Nürnberg oder waren Sie da ein bisschen auch.
Also, es gab schon einige, aber die Nachfrage war eigentlich immer noch sehr groß. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip einen fachärztlichen Internisten, heißt es heutzutage, mhm. übernommen und habe da eine Lungenfacharztpraxis draus gemacht. Und okay. das ist aber jetzt auch schon 21 Jahre her, die Zeit vergeht.
Also mehr ja. als 2 Jahrzehnte haben ja. wir diese Praxis, ne, die mhm. sehr erfolgreich ist ja. und sind auch sehr bekannt in Franken und in Nürnberg. Ne? Wie kam es dann dazu, dass Sie gesagt haben, Mensch, ich könnte ja meine Dienste auch in Spanien anbieten? Waren Sie immer schon ein bisschen Spanien-affin? Oder?
Also Spanien-affin war ich und Spanisch-affin war ich.
Mhm. Gut, als Argentinier, klar, ja. ist natürlich
und,
Spanisch-Muttersprache.
Für mich war es so urlaubsmäßig immer schön, in einem spanisch sprechenden Land zu sein.
Okay, waren wir oft in Spanien im Urlaub? Oder?
Ja.
Mhm. Auch und schon hier an der Costa del Sol?
Auch an der Andalusien. Mhm. Und ich muss sagen, Andalusien ist natürlich eine unglaublich schöne Gegend. Mhm. Und im Prinzip war es dann so, dass ich dann 21 Jahren Praxis gesagt habe, okay, warum nicht mal was Neues? Mhm. Und vielleicht auch eine Verbindung von Arbeit mit einer, sagen wir vielleicht auch Erhöhung der Lebensqualität an einem mhm. wirklich schönen Ort.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der hier wohnt und auch vielleicht auch nur zu Besuch ist, mhm. weiß, dass Andalusien einfach wirklich unglaublich schöne Bereiche hat.
Mhm.
Und dann kam noch dazu, dass ich einen Zahnarzt, einen Freund hatte, der oder habe, der hier in Marbella arbeitet und der hat gesagt, mit deinen Sprachkenntnissen und hier gibt es keinen niedergelassenen Lungenarzt, schau dir das einfach mal an, komm mal vorbei, schau dir mal die Ärzte an. Und ich habe dann im Internet eben nachgeschaut, habe gesehen, es gibt tatsächlich keinen niedergelassenen Lungenarzt und habe mir dann gedacht, okay, ich besuche den Freund und stelle mich einfach mal bei den Ärzten in der Gegend vor und habe mir gedacht, okay, einfach zwischen Malaga bis Marbella und dazwischen und habe mich dann auch tatsächlich dann bei einigen Kollegen vorgestellt.
Da blieb dann der Finger auch bei Victor Lorenzo da Silva stehen und dann,
Ja, also nicht nur bei ihm, also am Anfang, ich habe mich bei ein paar Kollegen vorgestellt, hat so.
Und wie sind da die Reaktionen? Fürchten die vielleicht erstmal ein bisschen Konkurrenz oder sowas?
Das ist zum
oder?
Teil auch so. Also man muss sagen, die Reaktionen waren verschieden. Einige, die gesagt haben, ja, klingt interessant. Andere, die gesagt haben, naja, ich weiß nicht, ob man wirklich einen Lungenarzt braucht. Und ich muss sagen, und dann war ich eben beim Victor Lorenzo da Silva in Cala de Mijas. Und da war es eigentlich von vornherein klar, als wir uns kennengelernt haben, dass da hat es einfach gestimmt, die Chemie hat gestimmt und er hat mir gezeigt, was er so macht und da war mir klar, also der Mann ist menschlich und medizinisch fachlich eigentlich genau das Richtige.
Die Praxis ist ja direkt am Paseo Costa del Sol, ne? In der Nähe des großen Parks Butibamba, ne? Ja, wo man auch vielleicht in der Mittagspause mal einen kleinen Snack wahrscheinlich zu sich nehmen kann, oder?
Richtig, genau.
Genau, und auch sehr gut zu erreichen mit vielen Parkplätzen davor, ne? Und ja, und Sie hatten dann den Vorteil, dass dann, wie gesagt, dann schon die Infrastruktur an der Praxis dann vorhanden war, ne? Haben dann aber auch noch Ihre eigenen Untersuchungsgeräte mitgebracht, ne? Also, genau.
Genau, wir haben uns also darauf geeinigt, ich habe dann seine Mitarbeiterinnen kennengelernt, er hat also ein tolles Team und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so, dass ich im Prinzip die Praxis so ausstatte mit all dem, was auch eine Lungenarztpraxis braucht. Und das habe ich mitgebracht. Und das heißt, und er hatte aber die gesamte Infrastruktur und jetzt haben wir das eben so, dass man die gesamte innere Medizin macht er und ich mache aber auch als Internist, aber mache ich aber hier nur die Pneumologie. Und das läuft wunderbar so.
Die Lungengeschichten, ne? Als Lungenfacharzt hat Sie ja wahrscheinlich auch der Coronavirus überrascht, ne? Und ganz schön beschäftigt in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile, muss man ja sagen. Ja. Ne? Als das dann losging Anfang 2020, ne, war Ihnen da schon klar, welche Ausmaße das annehmen wird? Oder hatten Sie das selbst nicht geglaubt, dass es so ein Hype werden wird oder so ein Problem werden wird?
Ja, also ich glaube, dass wir Menschen oder wir Ärzte jedenfalls immer ein Problem haben, wenn wir zugeben müssen, dass wir irgendwas nicht wissen. Und ich glaube, dass uns das jetzt wirklich klar sein muss, so wie sich das entwickelt hat, hat das kein Mensch gewusst. Und ich denke, das ist keine Vergangenheit. Ich denke, es ist uns auch jetzt, muss uns klar sein, wenn wir gefragt werden, dass wir nie eine klare Antwort geben können, weil wir auch jetzt nicht wissen, wie sich das weiterentwickeln wird. Also wir wissen nicht, was hier und was dort, wie die Entwicklung sein wird, welche Zahlen kommen, ob wieder irgendeine neue Variante kommt, wir wissen es einfach nicht. Und ich denke, das ist natürlich schon ein gewisses Problem, aber man muss sich das eingestehen, dass man es nicht weiß.
Die Zahlen gehen hier und da nach oben, ne? Aber im Moment Gott sei Dank noch mit relativ asymptomatisch, ne? Und mit relativ wenigen Krankenhauseinweisungen. Ne? Aber wie gesagt, wenn dann vielleicht neue Varianten kommen, sieht es dann, wie Sie gerade gesagt haben, wahrscheinlich wieder ganz anders aus.
Genau, also die Zahlen gehen hoch. Aber wie Sie sagen, eben zum Glück im Moment mit relativ wenigen Symptomen. Aber wir wissen es nicht. Wenn es eine andere Variante kommt und die Anzahl trotzdem so steigt, dann kann das zu massiven Problemen führen und wir wissen es nicht.
Wie sah Ihr Praxisalltag in Nürnberg aus in der ganz harten Zeit?
Also in der ganz harten Zeit war es natürlich so, dass wir die ganzen Kontrollen, die wir oft hatten bei Patienten mit einer chronischen Bronchitis oder Asthma oder was auch immer,
wurden ausgesetzt.
Also das wurde alles reduziert und eben nur noch wirklich die Problemfälle behandelt.
Waren Sie dann auch bei Einweisungen mit involviert, also bei Leuten, die dann wirklich ins Krankenhaus mussten? Oder?
Zum Teil ja.
Okay.
Zum Teil ja.
Also haben da auch wahrscheinlich einige schlimme Schicksale miterlebt.
Wir haben einige Patienten auch verloren, ja.
Okay. Wie gesagt, bei Corona muss man sich ja auch mit Long-Covid jetzt beschäftigen. Ne? Schauen Sie wahrscheinlich auch einige Patienten, die dieses Problem haben. Na, welche Beschwerden treten denn da am häufigsten auf?
Also man muss sagen, zu Long-Covid, wenn man sich das so anschaut, sind das eigentlich so verschiedene Punkte. Das eine ist, was ganz oft vorkommt, diese allgemeine Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Die Leute sind einfach schlapp. Mhm. Es geht ihnen sonst nicht schlecht, aber sie schaffen einfach ihre Arbeit nicht mehr.
Haben nicht mehr die Energie, die sie früher hatten.
Elan und Energie ist einfach weg. Das ist der eine Punkt. Ja. Der andere Punkt ist aber, der ganz oft vorkommt, sind die Atembeschwerden, die Leute eben schon bei niedriger Belastung haben. Und da muss man versuchen, sie zu differenzieren. Mhm. Also man muss unterscheiden, weil viele dieser Menschen auch eine Herzbeteiligung haben konnten oder eben eine Lungenbeteiligung oder zum Teil auch beides. Mhm. Und man kann das nur sehr schwer unterscheiden, weil beide Bereiche die gleiche Beschwerdesymptomatik machen. Mhm. Und da ist es eben wichtig, dass man eben im Bereich, im kardiologischen und im pneumologischen Bereich sich etwas eben untersuchen lässt, um dann wirklich zu klären, inwieweit ist welcher Bereich mehr betroffen und was kann man da tun.
Also gibt es für die Patienten tatsächlich Hoffnung dann, dass das Post-Covid-Syndrom irgendwann wieder loszuwerden? Ja. Oder muss man sich darauf einstellen, dass man vielleicht doch länger damit zu kämpfen hat?
Sagen wir so, wenn man sagt, 3 bis 6 Monaten ist länger und das ist länger, dann muss man wirklich sagen, Patienten mit einem Long-Covid-Syndrom, da muss man wirklich mit diesem Zeitbereich rechnen. Aber trotzdem ist es bis jetzt so bei unseren Patienten, dass man sagen kann, mit Behandlung auch ist es so, dass man das wegbekommt.
Okay, und da sind Sie natürlich auch ein ganz guter Ansprechpartner. Ne? Also wenn hier in der Küste jemand mit dem Problem zu tun hat, ne, soll er einfach mal vielleicht bei Ihnen vorbeischauen, ne, und Sie haben die Lösung. Sie machen noch viele andere Sachen, ne, aber wir machen kurz eine Pause und entspannen uns ein bisschen bei der guten Musik.
Gerne.
Dein Foto noch im Portemonnaie, wir zwei am Meer. Ein Rosé wie ein Dessert. Weiß noch genau, wie du schmeckst. So wie du kamst, warst du weg. Dein Foto noch im Portemonnaie. Ich komm nicht klar, wie du mir fehlst. Seit unserem Kurs am Airport. Ich will noch rüber zu dir. Es gibt kein Fliehen von hier. Na bonita,
nimm mich in den Arm.
Fragst du dich auch ständig, wann sehen wir uns wieder?
Seit Monaten steht alles still, ich denk an dich. Und wenn mich die Sehnsucht doch killt, es ändert nichts. Du weißt genau, wie ich tick, ich tausch den Stand gegen dich. Seit Monaten steht alles still. Wann geht der Flieger zu dir?
La Bonita,
nimm mich in den Arm.
Fragst du dich auch ständig, wann sehen wir uns wieder?
Wie im letzten Jahr.
Wenn du mich siehst, spürst du dann noch dieses Fieber?
Weil ich grad, ja, ich spür
so
das.
So fern und so nah, Mamacita.
Oh.
Ich bin bald wieder da,
Ma Bonita. Ich will noch rüber zu dir, zu dir,
zu dir.
Wann geht der Flieger zu dir, zu dir? Meine Koffer sind gepackt und ich denke, seit unserem Kurs am Airport.
Ma Bonita,
gibt kein wie dich.
Fragst du dich auch ständig, wann sehen wir uns wieder?
Gibt kein wie dich.
Wenn du mich siehst, spürst du dann noch dieses Fieber?
Gibt kein wie dich.
So fern und so nah für mich.
Gibt kein wie dich.
Ich bin bald wieder da, Ma Bonita. Ich will zu dir,
Ma Bonita.
Luca Henny und Sarah Engels, Ma Bonita im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Bei mir im Studio zu Gast ist weiterhin Dr. Gabriel Grabowski, der neue Lungenfacharzt in La Cala de Mijas. Wir haben vorher über Ihren Werdegang gesprochen, ne? Ein bisschen über Covid und Long-Covid. Und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass die Behandlung des Schlafapnoe-Syndroms eines Ihrer Spezialgebiete ist. Also wir sprechen vom Schnarchen mit nächtlichen Atempausen, ne? Genau. Das dann den Erholungsschlaf unterbricht und dann auch für zunehmende Tagesmüdigkeit sorgt. Ne? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Sie haben das wunderbar gesagt, ja.
Genau. Wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, wird man sicherlich darauf hingewiesen, dass man schnarcht. Ne? Wie merkt man als Alleinschläfer, dass man an Schlafapnoe leidet? Ne? Wird man da plötzlich aus dem Schlaf gerissen und schnappt nach Luft? Oder?
Im Prinzip ist es zum Teil so, aber ganz ehrlich ist es eigentlich so, dass Sie das erstmal dadurch merken, dass man eine gewisse Müdigkeit entwickelt. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Müdigkeit nicht auf einmal kommt, sondern die entwickelt sich langsam.
In Schüben sozusagen?
Nein, oder? Eben nicht in Schüben, sondern einfach langsam, kontinuierlich. Okay. Mhm. Und in Schüben wäre es vielleicht noch einfacher, das zu merken. Aber dadurch, dass es langsam, kontinuierlich ist, ist es so, dass viele Menschen meinen, okay, ich werde älter oder ich habe vielleicht Stress und es so langsam nimmt es zu, aber man gewöhnt sich so ein wenig dran. Und das ist natürlich das Problem, weil man dann nicht merkt, hoppla, bumm, jetzt bin ich auf einmal bin ich müde, irgendwas stimmt nicht.
Okay.
Das ist eben nicht der Fall. Nur irgendwann kommt es dazu, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr normal. Und dann geht man erst zum Arzt.
Dass man vielleicht einen 8-Stunden-Arbeitstag gar nicht mehr durchsteht, ne? Weil man einfach so müde wird. Ne?
Okay. Ja. Mhm. Also mehrere Probleme, also zum Teil eben, dass man das nicht mehr durchsteht. Zum Teil aber auch so, wie Sie es sagten, dass man tatsächlich von den Atempausen so geweckt wird und dann manchmal das Gefühl hat, Mensch, ich bin jetzt wach geworden und habe das Gefühl, ich habe nicht geatmet. Sowas gibt es auch. Aber im Prinzip ist es so, dass es meistens so ist, die Partner oder die Partnerin, die das merken. Es ist ja eine Erkrankung, die viel häufiger Männer befällt als Frauen. Ja. Insofern es sind meistens die Partnerinnen, die sagen, Mensch, ich muss ihn richtig aufrütteln, damit er wieder atmet. Ich merke das. Und diese Pausen, die können durchaus auch bis eine Minute lang sein. Und,
wobei das Schnarchen ja selbst, haben Sie mir gesagt, ist eigentlich gar nicht als Krankheit anerkannt. Ne,
genau,
oder?
Also das Schnarchen selbst ist nicht die Krankheit. Okay. Nur die Pause dazwischen. Okay. Das ist die Schlafapnoe. Und das Schlafapnoe-Syndrom ist sozusagen, wenn ich einen Schlafapnoe habe, also diese Atempausen und zusätzlich die Beschwerdesymptomatik.
Mhm. Gut, also mal angenommen, jemand kommt zu Ihnen in die Praxis und sagt zu Ihnen, Herr Doktor, ich glaube, ich habe Schlafapnoe. Ne? Wie gehen Sie dann vor?
Also als erstes frage ich ihn erstmal aus und frage auch die Partnerin aus.
Wie schlafen Sie? Sind Sie Linksschläfer, Rechtsschläfer, Bauchschläfer?
Das ist also das Wichtige, wie lang sind die Beschwerden, was für Beschwerden merkt die Partnerin oder der Partner, je nachdem, ob Atempausen auftreten. Und dann ist es so, dass der Patient von mir ein Gerät mit nach Hause bekommt. Das heißt, das ist ein Gerät, das ist eine sogenannte ambulante Polygraphie, so nennt sich das. Ambulant, weil der Patient damit weder ins Krankenhaus noch ins Schlaflabor noch sonst irgendwo hin muss.
Das kriegt man irgendwo umgeschnallt? Oder?
Genau, er bekommt das Gerät mit nach Hause. Wir erklären ihm genau, wie das dran gemacht wird, machen es aber dann wieder ab. Er kann dann
wo kommt das hin?
Und das ist also so, man muss sich das so vorstellen, es werden verschiedene Sachen gemessen. Also es wird zum einen, wird jeder einzelne Atemzug gemessen. Das heißt, man hat etwas über Mund und Nase und das misst tatsächlich jeden einzelnen Atemzug. Dann wird auch gemessen, wie lang ist der Atemzug, beziehungsweise wie lang ist die Atempause, wie viele Atempausen hat der Patient.
Wie viele Atemzüge in der Minute sind normal?
Also sagen wir mal, von den Atemzügen, wenn er 12 hat, ist es völlig normal.
Okay.
Die Sache ist nur die, dass er dann zum Beispiel eine Atempause haben kann, die fast eine Minute anhält. Und dafür, um das genau zu wissen, hat er auch am Finger eine Sauerstoffmessung. Und die sagt uns, ob er während der Atempause mit dem Sauerstoff abgefallen ist. Wir haben aber zusätzlich auch einen Sensor, der uns sagt, auf welcher Seite der Patient liegt. Das ist aus dem Grund wichtig, weil wir manchmal Patienten haben, die nur in Rückenlage Pausen haben. Das heißt, dieser Patient, den könnte man zum Beispiel damit behandeln, dass wir sagen, okay, wir machen eine Rückenlagevermeidung. Und da gibt es zum Beispiel Westen, die man anzieht, so eine Art Rucksack. Da schläft der Patient auf dem Bauch, rechts oder links.
Das heißt, er kann sich im Schlaf gar nicht mehr umdrehen.
Der kann sich zwar drehen, aber nicht auf dem Rücken. Und das ist am Anfang natürlich schon unangenehm, aber man gewöhnt sich auch daran und das ist trotzdem immer noch leichter, als sich an andere Therapieformen wie eine Maske zu gewöhnen. Und viele Patienten, die so etwas dann tragen, sagen nach ein paar Monaten, ja, mein Körper hat sich so umgestellt, dass ich mich sowieso nicht mehr auf den Rücken drehe, dann brauche ich diese Rückenlagevermeidungsweste gar nicht mehr. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Okay.
Ja, aber
welche Möglichkeiten gibt es noch?
Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn die Atempausen nicht zu häufig ist und der Patient nicht sehr übergewichtig ist, gibt es die Möglichkeit einer Unterkiefer-Vorverlagerungsschiene. Das heißt, man muss sich vorstellen, es gibt in der Schlafapnoe gibt es zwei Hauptursachen. Das eine ist das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Das bedeutet einfach, dass der im Hals-Rachenbereich das einfach zugeht. Das heißt, der Patient versucht zu atmen, aber es ist hier zu. Und die andere Möglichkeit ist das Zentrale. Da ist es eben so, dass zum Beispiel Patienten nach einem Schlaganfall das Atemzentrum nicht funktioniert. Da versucht er gar nicht zu atmen.
Okay.
Und bei der obstruktiven ist es eben auch die Möglichkeit so, dass man sagt, ich kann mit einer Unterkiefer-Vorverlagerungsschiene den Unterkiefer fast bis zu einem Zentimeter nach vorne verlagern und dadurch eröffnet sich der ganze Rachenbereich ein wenig. Und wenn, wie gesagt, wenn man nicht zu übergewichtig ist, kann das schon reichen, um eben eine Öffnung zu erhalten, damit der Patient wieder ganz normal dadurch atmen kann.
Okay.
Und wenn das eben trotzdem nicht ausreicht, gibt es die Überdrucktherapie. Überdrucktherapie bedeutet, der Patient braucht eine Maske und über diese Maske wird über so einen kleinen Kompressor Luft reingegeben und diese Luft, die macht so eine Art Luftschiene im Bereich des Rachens, sodass das gar nicht zugeht. Und das ist eben etwas, woran man sich wirklich erst gewöhnen muss. Aber ich kann sagen, obwohl das jetzt wirklich furchtbar klingt, kann ich sagen, also Patienten, die ein schweres Schlafapnoe-Syndrom haben, also mit sehr vielen Atempausen und die eine erschwerte oder deutliche Tagesmüdigkeit haben, die profitieren so davon, dass sie sagen, ich gebe das Ding nie mehr weg. Also die gehen in Urlaub, nehmen das mit und haben sich so dran gewöhnt.
Also die Diagnose von Ihnen gibt es relativ schnell, ne? Und auch die Behandlung dann, haben Sie dann auch schnell die beste Möglichkeit dann für den einzelnen Patienten.
Ne? Ja, genau. Da muss man eben sehen, welche dieser Möglichkeiten für ihn in Frage kommt.
Also gibt es dann bei Paarschläfern dann auch die Möglichkeit, getrennte Schlafzimmer zu vermeiden, ne? Oder?
Ja, man kann auch, und das ist manchmal ganz gut, also man kann manchmal das Gerät einfach im anderen Zimmer haben. Ja, also weil das Gerät macht ja als Kompressor gewisse Geräusche. Und dann kann man das aber auch so machen, man kann einfach ein Loch durch die Wand bohren und dann nur den Schlauch bis zum Schlauch rüber tun und bis zur Maske rüber tun und das Gerät selber kann im anderen Zimmer sein. Also das ist nicht so, dass dieses Gerät jetzt alle stört.
Okay.
Muss nicht mehr sein. Früher schon, aber jetzt nicht mehr.
Also wer glaubt, Schlafapnoe zu haben, sollte auf jeden Fall aktiv werden, ne? Denn die Risiken, die da auch mit verbunden sind oder was entstehen könnte, Schlaganfall, Herzinfarkt oder sowas, sind doch relativ hoch. Ne?
Genau, also ist gut, dass Sie es ansprechen. Genau, diese Risiken, daran denkt man oft nicht. Dann sagt man einfach nur, ich bin müde und fertig. Aber nein, also ein schlecht eingestelltes Schlafapnoe-Syndrom ist einfach tatsächlich so, dass die Gefahr für Schlaganfall und Herzinfarkt deutlich steigt. Auf jeden Fall haben, sagen wir mal, etwa 50-70% der Patienten entwickeln einen erhöhten Blutdruck, der auch kaum einzustellen ist. Also auch Patienten, die einen schlecht eingestellten Blutdruck haben, trotz vieler Medikamente, sollten das machen lassen, weil das durchaus die Ursache sein kann. Und ich dann denke, eine ganz wichtige Sache ist eben dieser Sekundenschlaf, der eben auch im Autoverkehr extrem gefährlich ist. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Und in Deutschland wird dann so eine Behandlung auch von der Krankenkasse übernommen? Oder?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Gut. Die Behandlung wird, und zwar alle drei Möglichkeiten werden von der Kasse übernommen. Und Patienten, die zum Beispiel beruflich fahren, die müssen auch nachweisen, einmal im Jahr, dass sie gut eingestellt sind, sonst verlieren sie die Fahrerlaubnis.
Ach so, die müssen immer einen Nachweis erbringen, dann, okay.
Ja.
Ja, also interessantes Thema, ne? Und aber wie gesagt, da haben Sie auch auf jeden Fall Lösungen parat dafür. Ja. Ne? Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, das Thema chronische Bronchitis. Ne? Da gab es übrigens auch einen Stammhörer, der dieses Problem hat und der wahrscheinlich demnächst mal bei Ihnen vorbeischauen wird. Ne? Ja. Wann merkt man denn genau, dass ein Husten nicht mehr nur ein Husten ist, sondern da wirklich was Ernsteres dahinter steckt?
Ja, also im Prinzip gibt es von den Leitlinien her, ist es das so, dass man sagt, wer länger als 8 Wochen hustet, sollte ein Röntgenbild der Lunge haben. Mhm. Also ganz ehrlich, Leitlinien sind dafür da, sich danach einigermaßen zu richten, aber man muss es nicht unbedingt genauso machen. Mhm. Mir ist 8 Wochen ehrlich gesagt schon zu lange.
Okay.
Also ich denke, wenn jemand mehr als 4 Wochen durchgehend hustet, dann sollte man auch ein Röntgenbild machen. Natürlich hängt das auch von der Vorgeschichte ab. Also hat er jetzt auch Auswurf? Welche Farbe? Hat er Fieber? Hat er einen Infekt? Mhm. Ist das ein Raucher? Ist das ein langjähriger Raucher? Hat er eventuell noch ein Asthma zusätzlich? Das sind so Sachen, an die man denken muss. Mhm. Und da muss man eben an diese Kombination chronische Bronchitis oder chronische obstruktive Bronchitis, also mit einer zusätzlich Verengung der Bronchien mit Atembeschwerden, kann das ein Asthma sein. Viele Patienten, die Husten haben, da denkt man oft nicht dran und da fragen sich die Patienten manchmal, wenn man sich fragt, haben sie auch manchmal Sodbrennen? Fragt man, ich komme mit Husten und er fragt mich, ob ich Sodbrennen habe. Es gibt den sogenannten refluxinduzierten Husten, also wenn etwas Säure einfach in den unteren Bereich der Speiseröhre kommt, kann das auch zu Hustenreiz führen. Das ist eine ganze verschiedene Arten von Möglichkeiten und da ist es einfach wichtig, dass man vielleicht erstmal mit seinem Hausarzt einfach drüber redet, weil er kann das etwas differenzieren und auch da, wenn er nicht weiterkommt oder wenn er meint,
dann der auf kann Sie er verweisen auf, dann genau, zum Beispiel. Ne? Ja. Also wie gesagt, welche Behandlungsmethode dann die beste ist, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil das so individuell wahrscheinlich ist. Ja. Ne?
Und, genau. Also es gibt so viele verschiedene Ursachen, dass man wirklich erst eine klare Diagnostik machen muss, um dann auch eine klare Therapie zu empfehlen.
Ich habe ja einen Kollegen, ne, auch einen Journalisten, der in Deutschland, ne, der mir regelmäßig Sprachnachrichten schickt, ne, und auch ständig am Husten ist. Ne? Ich habe ihm das auch schon gesagt. Ne? Ja. Er selbst meint, er merkt es gar nicht. Ne? Soll ich den auch mal zu Ihnen schicken? Oder?
Wenn er in Deutschland ist, könnte er vielleicht besser nach Nürnberg kommen. Ja? Er kann aber auch gerne hierher kommen, wenn er hier Urlaub macht.
Er wohnt an der Grenze zu Baden, ne? Also im Schwäbischen. Ne? Ja. Also ist dann auch nicht so arg weit zu Ihnen anscheinend. Genau, ja. Wäre möglich. Ne? Ja, man kommt ja dann kaum auch drum herum, einen Lungenfacharzt auf die Raucherlungen anzusprechen. Ne? Sind die immer noch ein Thema in Ihrer täglichen Praxis? Ne? Insgesamt hat man den Eindruck, dass weniger geraucht wird, ne? Und deswegen auch weniger Probleme wahrscheinlich sind mit Lungen. Ne? Oder haben Sie da eine andere Erfahrung?
Also das Problem ist, dass die Beschwerden beim Raucher ja nicht gleich anfangen, sondern erst Jahre später. Und wir haben also immer noch unglaublich viele Patienten. Das sind die mit dieser COPD, was man so als COPD kennt. Mhm. Das ist diese chronische obstruktive Atemwegserkrankung. Mhm. Und die haben wir immer noch in wirklich extrem hohem Maß.
Okay.
Ja, also auch jetzt ist es einfach so, dass wir sagen, viel wichtiger als die Therapie wäre tatsächlich, wenn man diese Raucherentwöhnungskurse auch anbietet
und dann tatsächlich
und
macht, beim Rauchen dann aufhört.
Das,
ne,
das bringt alles mehr als all die Therapien, die wir machen, Fall, die erstens zwar sehr teuer sind, aber dann trotzdem nicht viel bringen. Ich sage immer, wenn jemand nur 10 Zigaretten am Tag raucht und sagen wir mal, er zieht 10 Mal, dann hat er 100 Mal etwas inhaliert, was ihm was bringt und 2 Mal etwas, was ihm hilft durch dieses Medikament. Das ist nicht ganz faires Verhältnis. Es ist schwierig.
Mhm. Okay. Herr Dr. Grabowski, wir machen einen ganz kurzen Schwenk zu den Veranstaltungstipps für die kommenden Tage, ne? Aber reden dann nochmal kurz weiter. Ne? Der Steinbruch von Nagueles wird weiterhin beschallt vom Starlight Festival. Schon heute Abend geht es weiter mit dem Nicky Jam, gefolgt von Jesse J. Am Freitag Juan Manuel Serrat am Samstag, Christina Aguilera am kommenden Montag, 25. Juni. Ozuna am Dienstag, 26. Juli, Andrés Calamoro am Mittwoch, 27. Juli, sowie Ana Torroja am Donnerstag, 28. Juli. Los geht's jeweils um 22 Uhr. Infos zu weiteren Konzerten und Sessions nach Mitternacht sowie Tickets wie immer unter www.starlightmarbella.com. Heute Abend um 22 Uhr öffnet sich wieder das Auditorio José Pernilla im Parque de la Constitución. Zu sehen gibt's die orientalische Tanzshow Talisman unter der Leitung von Silvia Shahzadi. Karten zum Preis von 8 Euro bekommt man unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder heute Abend am Kassenschalter. Dann Los Firefly heißt das Western-Theater, das ist am Freitagabend ab 20.30 Uhr in der Calle Marqués del Duero in San Pedro Alcántara auf Höhe des NRC Hotels zu sehen gibt. Der Eintritt ist frei. Und Modern Jazz bringt am Samstag, 23. Juli, das Sergio Díaz Quintett zur Aufführung, und zwar um 22 Uhr im Auditorio des Parque de la Constitución in Marbella. Karten zum Preis von 12 Euro unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder am Kassenschalter. Und zum Vormerken schon mal das Konzert von Sister Sledge am Samstag, 30. Juli, und UB40 am Samstag, 6. August in der Marbella Arena, jeweils um 22 Uhr. Infos und Karten unter www.marbellaarena.com. Frage an Dr. Gabriel Grabowski. Als Sohn eines Sängers und einer Sängerin, ist man da kulturell geprägt? Saugt man dann kulturelle Sachen an sich auf?
Also prinzipiell ja, wobei es führt dann auch dazu, dass man selber eben auch ein bisschen Musik macht.
Okay.
Und dann in verschiedenen Bereichen, allerdings nicht im Opern- und klassischen Bereich.
Wo machen Sie Musik?
Wir waren mehr früher im Rockbereich tätig, und jetzt ist es auch schon so, dass ich mit einem sehr guten Freund mehr so südamerikanische Musik mache.
Ah, cool.
Was sehr viel Spaß macht.
Auch mit Auftritten und so weiter?
Ja,
oder?
Ja, okay. Auftritten bei Hochzeiten oder bei irgendwelchen.
Also, wenn jemand Dr. Gabriel Grabowski buchen will als Musiker,
sehr gerne,
ist er auch, steht er auch zur Verfügung. Ne? Wenn Sie das kulturelle Angebot in Nürnberg mit dem von der Costa del Sol vergleichen, wo fühlen Sie sich da besser bedient?
Also ich muss schon sagen, es ist hier unglaublich, was angeboten wird. Mhm. Also allein, was Sie jetzt sagten, in kleinen Bereichen ist ja schon unglaublich. Und man muss halt sagen, hier kommen wirklich die Größen.
Ja. Also, ja, gestern Beethoven, ne, mit Zubin Mehta, der bekannte Dirigent, ne, das wäre was für Sie gewesen wahrscheinlich.
Das hätte mir gefallen, wobei in Marbella war ja auch gestern,
Wer war gestern? Lassen Sie mal, wenn man es im Kopf hätte, ne, wäre es ganz gut.
Bekannter kolumbianischer Sänger, aber mir fällt gerade der Name nicht ein, obwohl ihn wahrscheinlich jeder kennt.
Juanes?
Nein.
Nee, oder?
Nein.
Aber wir finden es noch raus.
Muss die Hölle los gewesen sein, muss extrem schön gewesen sein. Mein Kollege war dort mit seiner Familie
und war begeistert. Ne? Welches Konzert machen Sie da oder nehmen Sie noch mit bei Starlight? Oder
jetzt im Moment gar nicht, weil ich jetzt schon morgen wegfliege.
Und sind dann wieder hier am 8. August, glaube ich, wieder.
Bin ab dem 8. August wieder da,
Genau, immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, sind dann 2 Wochen hier. Ne? Wer jetzt Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte oder einen Termin vereinbaren will, wie kann er das machen?
Also sehr gerne in der Clínica La Cala de Mijas.
Mhm.
Das ist eben in Mijas selber. Und die Telefonnummer kann ich ja durchgeben, das ist die 9524-93035. Ich wiederhole nochmal, die 9524-93035, und die Mitarbeiterinnen in der Klinik Cala de Mijas machen dort die Termine dann schon für mich aus.
Es gibt auch eine Website, die heißt www.deutsches-ärztezentrum-mijas.com. Da gibt es auch alle Informationen, und kann man sich auch schlau machen. Ne?
Genau.
Ja, wunderbar. Bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch, Dr. Gabriel Grabowski. Freut mich, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank.
Wünsche viel, viel Erfolg für Ihre Praxistätigkeit hier auch an der Costa del Sol und natürlich weiterhin in Nürnberg.
Ne? Da
werden Sie von Ihren Patienten weiterhin auch gebraucht wahrscheinlich. Ne?
Ja, also ganz herzlichen Dank für die Einladung auch.
Bitteschön. Zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Nachdem heute Wolken für ein klein wenig Abkühlung gesorgt haben, zumindest am Vormittag, wird es morgen wieder sonnig und heiß mit Höchsttemperaturen bis 33 Grad. Ab dem Wochenende steigt das Thermometer weiter von 34 Grad am Sonntag bis zu 36 Grad am Dienstag. Auch im Meer ist das Wasser angenehm warm mit Temperaturen um die 23 Grad. So warm wie schon lange nicht mehr hier im Westen der Costa del Sol. Das war's für heute beim deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Nächste Woche ist Ex-Fußball-Nationalspieler Hans-Peter Briegel bei mir zu Gast. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es wie immer auf der Facebook-Seite des Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. A lo que dice la gente, si no saben, que se orienten, quiero que
sea mía permanente.